Anfechtung. Was ist eigentlich Anfechtung? Ein ganz komisches Wort. Etwas ficht mich an, etwas kämpft mit mir. Ein Wort, das im Christenleben eine ganz wichtige Bedeutung hat. Ich bin in den letzten Tagen über einen Satz gestolpert in unserem Heft Idea. Da stand von irgendeiner Tagung berichtet, dass da irgendein Prediger gesagt hat, Gott will keine Krankheit. Es ist ja immer schwierig, wenn Menschen so vollmundig etwas sagen, was Gott will. Wenn es nicht biblisch begründet ist, muss man sagen, wo steht das eigentlich in der Schrift? Gott will keine Krankheit. Dann kann ich höchstens sagen, das hat Jesus mal zum Kranken gesagt, sei gesund. Aber das war ja auf den speziell bezogen. Wo hat es Jesus allgemein gesagt? Es wird mal kein Leid mehr sein in der Ewigkeit. Aber jetzt, wie ist denn das mit der Krankheit? Und das ist ja ein Problem, das Sie alle beschäftigt, wenn Sie mal so durch die erste Jugendblüte durch sind. Ich will nicht sagen, dass Sie nicht noch drinstehen, sondern ich meine, dann fängt das ja an mit der Krankheit. Wir haben ja schon junge Leute in unseren Konfirmandengruppen immer, die sehr schwer krank sind. In jüngsten Jahren, viele von ihnen haben das in der Kinderfamilie, Kleinkinder, gerade jetzt in einer befreundeten Familie das erlebt, dass schon ein Kind im Mutterleib fortwährend punktiert werden muss. Was das alles ist, wenn die Krankheit schon im Mutterleib am Baby beginnt und die Mutter wartet auf ihr Baby und sie weiß, es wird lebenslang ein krankes Kind sein. Schwer. Und was, wenn ich dann pausbeck, ich sage, Gott will keine Krankheit, muss ich sagen, ja, was ist jetzt eigentlich los? Ist Gott ohnmächtig oder bin ich auf seiner Hasslinie im Moment? Hat er mich ausgeklingt aus seiner Segensspur? Was ist jetzt? Also ich bin erschrocken, dass solche Sätze mehr und mehr die Runde machen. Dann ist das ja wahr, dass Gott Wunder tut. Wir wollen auch wirklich immer wieder das aussprechen in unzählig vielen Dingen. Wir können das ja in nächster Nähe erleben, wir können das erfahren, die Wunder, die wir auch jetzt in den letzten Wochen hier in der Gemeinde erlebt haben, wo viele mitgebetet haben, mitgetragen haben, bis hinein in unbegreifliche Krankenheilungen. Aber ich kann nicht grundsätzlich sagen, Gott will keine Krankheit, sondern ich kann nur sagen, Gott lässt Böses zu. Gott lässt Böses zu. Warum macht Gott das? Ist Gott ein Fiesling? Darf ich mal so ganz sagen, dass er uns einfach uns so den Fuß stellt? Wenn Sie über den Pragfriedhof gehen, dann lernen Sie dort kennen Grabsteine. Da heißt einmal, es war früher so eine Mode, auf Lateinisch hinzuschreiben, der Neid der Götter hat dich nicht leben lassen. Das ist die Vorstellung, die Götter neiden das Gute. Und die Götter, die rennen mir immer hinten dran. Das ist ein griechischer Gedanke, der griechischen Religion, der alten Antike. Die Götter, die wollen mir das vermiesen. Und ich muss immer aufpassen, dass ich den Göttern noch ein Schnippchen schlage. Das ist ja nicht der Geber alles Guten, der Vater im Himmel. Warum ist der Geber alles Guten gleichzeitig der, der mir auch das Leid gibt? Es gibt so schöne Bach-Kantate, ich will den Kreuzstab gerne tragen, er kommt aus Gottes lieber Hand. Der Kreuzstab, das Leiden. Und reichst du mir den Kelch, den Bittern des Leids gefüllt bis an den Rand, so nehme ich ihn dankbar ohne Zittern aus deiner guten und geliebten Hand. Sagt Dietrich Bonhoeffer. Also das sind ja schon, da ist die Reife des Glaubens. Sie müssen aufpassen, unser Glaubensleben wird heute ganz gefährlich dürftig. Und das mit dieser Krankenheilung ist besonders eine Sache. Wir haben ja heute eine Zeit des Individualismus, also jeder zieht sich in seine Sache zurück, jeder läuft davon, jeder macht seinen Kreis, jeder macht seine Gruppe, jeder macht nochmal einen neuen Verein auf. Also auf der einen Seite jeder nur noch sich, erlöst sich von dem, es gibt keine Treue, keine Bindung mehr. Und auf der anderen Seite sind wir alle genusssüchtig. Mein Glaube, das muss ich bei mir auszahlen. Und nur wenn mir es gut geht, ist der Glaube richtig. Sonst muss ein falscher Glaube sein. Das ist beim Heiden schon so, ich tue das, was mir nützt und ich halte die Gebote Gottes nur so lang, wie es richtig ist. Und die Zeitungen haben ja mal behauptet, es sei schon eine neue Eheordnung vorbereitet in den evangelischen Kirchen, die folgenden Wortlaut hätte, Sie glauben es kaum, aber es ist natürlich ein Zeitungsende. Willst du dem anderen dienen, solange es dir Spaß macht? Nicht? Das ist eine Eheverbindung. Das ist klar. Genau das ist Verständnis mit den Menschen. Ich lüge nicht, solange es mir Spaß macht. Aber wenn mir Spaß macht zu lügen, dann wird mir Gott auch so gnädig sein, dass es mir erlaubt. Und wir müssen aufpassen, dass im Glaubensleben nicht die gleiche Wertung eintritt, was mir Spaß macht. Ich möchte von Gott das, was mir gefällt. Unser Gebet müsste heißen, dein Wille geschehe. Ich weiß, dass Gott die Krankheit nicht will. Ja, aber was ist dann mit den Kranken? Dann muss ich Farbe bekennen. Haben die denn gesündigt? Sind die schlimmer als ich? Ist das Gericht Gottes? So sind sie bloß nicht gläubig? Sie wissen ja, wie wir Leute aus der Talstraßengemeinde hatten bei der Parzani-Evangelisation, die da unten mit uns einen Streit anfingen während der Evangelisation von Parzani und sagt, wer glaubt, wird nicht krank. Und ein Gläubiger stirbt nicht an der Krankheit, sondern er wird hinweggenommen vom Herrn. Und das ist eine unbiblische Lehre, die ist gefährlich. Und wir haben unter uns viele, viele Kranke. Und das steht sogar schon im Neuen Testament, unter euch sind viele Kranke. Das ist ein Trost. Jetzt muss man sehen, was ist die Anfechtung? Die Anfechtung ist also, dass Gott mir Dinge in den Weg legt, die mich blockieren. Jetzt war doch unsere Stuttgarter Weltmeisterschaft, Fahrradrennen. Und das war ja toll, ich habe es nur im Fernsehen beschauen können, aus dem Allgäu, wie die da runterrasen mit 80, 90 dahinter, die Blankstraße. Und da war immer meine Angst, dass irgendein Schuft, den arme Radfahrer, irgendwas in die Speichen wirft, gell? Oder den in der Weg läuft. Das ist eine Anfechtung. Das ist eine Anfechtung. Der kommt in Sause vor der Herren, irgendein blockierendes Hindernis. Da war so ein italienischer Radfan mit seiner Fahne oder was, das Simbel da, nicht? Der rennt da rein. Und das ist eine Anfechtung. Das ist etwas, was mich blockiert, was mich vom Rad feuert, damit wir auch wissen, die Anfechtung geht so tief. Und ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ein guter Freund von mir ist der Ernst Schrupp von der Bibelschule Wiedenest, langjähriger Leiter den offenen Brüdern. Und er rief mir gestern an und erzählt mir, er sagt, ich habe gar nichts mehr von ihm gewusst, ich habe fast gedacht, lebt er noch oder was ist los? Er sagt, er ist so furchtbare Depressionen gegangen. Seine Frau starb, sein Sohn starb und sein Schwiegersohn bekam Krebs und wurde geheilt, aber er war nicht mehr ansprechbar, von niemand mehr. Und er sagt, ich habe in diesen schrecklichen dunklen Wochen erlebt, Jesus trägt. Alles war weg, bloß noch er war da. Und dass Sie wissen, es gibt Finsternisse, die sind so schwer, der Ernst Schrupp war, Evangelist. Ich weiß, bei unseren Idea-Sitzungen, wenn Ernst Schrupp was sagte, nichts war so geistlich gefüllt, wie das, dass Gott seine treuesten Leute so in die Mangel nehmen kann, so in die Finsternis nehmen kann, dass niemand sagen soll, das kann mir nicht passieren. Das hat überhaupt nichts mit unserem Können zu tun, sondern eine Sache der Lebensführung Gottes. Das hat auch nicht mal was mit Krankheit zu tun. Das sind alle dunkle Geister, sondern Gott lässt das zu. Und wenn Sie das mal verfolgen, das ist genauso, dass er seine Gemeinde ins Leiden schickt. Warum lässt er den Verfolgern so viel Raum? Warum lässt er zu, dass der Islam Gemeinden zerstört? Dass Leute geschlachtet werden im Sudan, das um ihres Jesusbekenntnisses willen. Warum lässt Gott das zu? Das lässt er zu. Und was das ist? Wie die Salzburger ihr Haus und Hof verlassen haben. Was ist das? Hat doch niemand von ihnen ihre Etagenwohnung, ist doch nicht vergleichbar. Wenn die da von diesem blühenden Salzburger Land weg sind und nur ihre Bibel mitgenommen haben. Und die haben gesagt, wir haben alles in dir, Herr Jesus Christ. Dann hatten die doch auf einmal den Glauben in einer Tiefe entdeckt, wie wir es als moderne Menschen gar nicht mehr kennen. Und darum lässt Gott Anfechtung zu. Die Bibel hat ein Wort. Ein Wort für Anfechtung, das bei uns im Deutschen für zwei Wörter nötig sind. Wir haben in der Bibel zwei verschiedene Worte und das macht uns jetzt ein bisschen Schwierigkeiten. Im Griechischen steht das gleiche Wort da für Versuchung und für Anfechtung. Und das ist in der Tat das Problem. Wir müssen also im griechischen Text, beim Übersetzen des Neuen Testaments, und da können Sie sich beteiligen an dem Problem der Bibelausleger, wir können bei jeder Stelle, wo Versuchung steht, auch Anfechtung sagen. Oder wo Anfechtung steht, auch Versuchung. Und jetzt wissen Sie, es ist natürlich genauso. Jede Krankheit kann mir zur Anfechtung werden, aber auch zur Versuchung. Dass ich Gott lästere, dass ich Gott fluche, dass ich am Glauben irre werde. Die Anfechtung ist eine kritische Klippe meines Glaubens. Gott lässt sie zu, er mutet das seinen treuesten Kindern zu. Warum? Wieso? Wir können Gott nicht richten in seinem Plan. Noch ein Beispiel, wir können eine Fülle von Beispielen nehmen. Die Eva von Thiele Winkler hat ihr Werk begonnen, ihre elternlosen Kinder zu machen, und hat einen Gast abgeholt, war so begeistert, das alles vorzuführen. Und wie sie kommt, sagt sie glücklich, das ist die Mühle und da machen wir unsere Lebensmittel alles. Und wie sie, da denken sie, was ist denn da? Da sieht so ein Tuch da drin und so weiter. Und da war einer ihrer treuesten Mitarbeiter, war durch einen Unfall hängen geblieben. Und war umgekommen. Und das hat die Frau schier verrückt gemacht. Ich will Gott dienen und er lässt mir alles kaputt gehen. Warum ist da der Teufel drin? Der Spurgeon hat gepredigt in London. Ein junger Mann, ist ja gewaltig gewesen, der ging nie auf die Bibelschule. War der größte Prediger Englands im vorigen Jahrhundert. Und ich glaube, er war 23 Jahre Versammlung zwischen 6.000 und 8.000 Menschen, war alles überfüllt, kann man sich gar nicht vorstellen, ohne Lautsprecher. Und ein paar Hunde, die sich abgesprochen hatten, also Menschen, die Schufte waren, die haben an verschiedenen Stellen geschrien, es brennt. Und die Menschen stürzen raus, 18 Tote oder was, viele Verletzte. Er blieb oben, er sagt, es stimmt nicht, lass das. Und die Leute drängen nach außen. Warum? Der Spurgeon hat in seinem Pult einfach nimmer predigen können. Der hat gesagt, ich habe Angst, jetzt geht's wieder los. Der hat gewusst, das sind Mächte, Teufelsmächte, und Gott hat ihnen Raum gegeben. Ist nie mehr passiert, aber er hat die Angst nie losbekommen. Er sagt, das kam oft über mich, wenn ich mitten im Predigen war, was mache ich jetzt, wenn das losgeht? Das ist im Grunde unlösbares Panikproblem. Warum lässt Gott das so? Und jetzt übertragen Sie es mal auf Ihre Sachen. Das heißt, ich habe dort zum Herrn gebeten und jetzt habe ich da das erlebt. Er hat mir das Wunder geschenkt. Warum bin ich wieder krank? Warum kommt das wieder bei mir? Was Anfechtung lähmt uns? Nicht, da haben sie gebetet, dass ihnen Gott ein Kind schenkt. Dann wird ein Kind geschenkt und nachher erleben sie es, dass es solche Wege geht, dass sie sagen, es wäre besser nie geboren. Das ist eine Anfechtung. Warum hat Gott das Kind? Wir haben doch gebetet, wir haben es dem Herrn geweiht, wir haben doch biblische Geschichten erzählt. Und alles, was ist denn los? Was ist denn los? Und sie sehen doch die Anfechtung ganz tief, gerade bei den gesegneten Gottesmännern. Ich könnte Ihnen stundenlang erzählen von Anfechtungen Luthers. Nur einen Kettling-Vortrag erinnern beim Passionsbibelwoche. Was Gott einem Menschen zugemutet hat in Anfechtung, wie hat er gerade seine treuesten Leute in die Zucht genommen und hat sie den Kreuzesweg geführt. Ich möchte Sie bitten, dass Sie einfach nicht mehr streiten und zanken mit den Leuten, die das Erfolgschristentum haben. Lassen Sie es doch. Aber dass Sie es wissen, ich möchte dort mehr hören und lernen. Ein Bodelschwing. Wo hat es denn sowas gegeben, dass ein Mann alle vier Kinder binnen 4 Wochen beerdigen muss? Und wie die gestorben sind. Das ist so grausam, was Gott manchen Leuten zumutet. Und doch war es Training für den Dienst. Nur so war er der Bodelschwing, der die Liebe Gottes gepredigt hat und nicht seine Sozialtätigkeit. Er hat gesagt, es gibt nur das Kreuz von Golgatha. Es gibt in der ganzen Welt keine Liebe. Die Welt ist grausam und brutal, aber der Heiland ist groß. Und deshalb möchte ich über Anfechtung und über Versuchung reden. Die erste große Versuchungsgeschichte haben wir ja bei der Opferung Isaaks im Leben Abrahams. Abraham ist ja ein von Gott in die Zucht genommener. Und Abraham war nicht der Erfolgsmensch, der heute oft gepredigt wird, dem Gott alles schenkt, sondern Abraham war ein Harrender und ein Wartender. Er hat es nur in der Hoffnung, in der Zukunft. Ich hätte gesagt, also jetzt hast du mich 19 Jahre, 20, 30 Jahre geführt, Herr, und ich sehe nichts von deiner Wirklichkeit. Und dann soll er den eigenen Sohn noch auf den Altar legen. Gott will, und jetzt wissen wir es ja aus der Geschichte von Isaaks Opferung, meinen Glauben testen, ob ich ihn über alle Dinge liebe. Und das ist eine Frage in die heutige Christenheit. Lieben wir ihn mehr als Gesundheit? Können wir sagen, Herr, dein Wille? Ich bitte Sie auch in Ihrer Krankheit, dass Sie nicht bloß sagen, Herr, mach mich gesund. Sie dürfen sagen wie ein Kind, Herr, ich will gesund werden. Aber ich lege mein Schicksal in deine Hand. War so schön, ich habe noch eine Postkarte bekommen. Ich kenne den Mann nicht von irgendwo aus, weil er eine Kassette von der Hefata-Predigt bekommen. Da wollte man noch schreiben, ich war leider nicht hier. Er wird operiert in einem Stuttgarter Hospital. Ich hätte ihn gerne noch besucht, weil ich ihn nicht kenne. Wenn ein Mensch das dann versteht, jetzt genau das meine Situation. Ich weiß nicht, was rauskommt, aber ich lege es in die Hand Gottes und wenn nur er verherrlicht wird. Es ist wunderbar, wenn einer das lernt. Denn was er tut, ist immer gut. Und wer von ihm behütet, ruht, ist sicher aller Wegen. Das ist an den Liedern auch so herrlich. Was Gott tut, das ist wohlgetan. Ich will den, ist das auch bitter und ich will es nicht trinken und es ist mir schwer, aber es kommt von dir her und dann sage ich ja dazu. Das ist der Glaubenstest. Und dann gibt Gott das andere. Ich hatte unter den vielen Büchern, die ich mitgenommen hatte in diese Urlaubszeit, ein Büchlein mitgenommen eines Missionsmannes, der sehr viel geschrieben hat, dass die Mission immer aus dem Leiden geboren wird, aus Martyrium. Und hat da erschütternde Beispiele gehabt. Da war ein Beispiel dabei aus der Basler Mission. Von einem Missionar Zimmermann. Ich weiß nicht, ob es der Gerlinger Zimmermann war, ich konnte es nicht klären. Und da sind alle Kollegen gestorben. Und er schickt die Nachricht und sagt, ich bin todkrank, ich muss nach Hause. Und die Missionsleitung sitzt zusammen und sagt, wenn wir den Mann heimgehen lassen, dann bricht die ganze Mission zusammen. Er muss bleiben, auch wenn er stirbt. Und sie schicken ihm das. Und er hatte schon die Schiffspassage gebucht und schreibt, das ist das Härteste, was mir begegnen konnte. Ich muss bleiben, um des Herrn willen. Und der Schreiber des Buches, ein großer Missionsmann, sagt, und von der Stunde an wurde er gesund. Komisch, ne? Von der Stunde an. Es liegt auch ein ganz großer Segen auf dem Gehorsam, wo man Gott über alles liebt. Und das wollen wir wieder lernen, dass ich sage, Herr, ich kann nicht mehr, aber um deinetwillen gebe ich nicht auf. Sowas können wir bei CFI heute nie verlangen, es wäre ein Unsinn. Wir haben ganz andere Verkehrsverbindungen. Jeder unserer Mitarbeiter hat das Recht, jederzeit zu sagen, lasst mich nach Hause, ich bin krank, ich brauche Behandlung. Ist auch richtig. Nicht, dass Sie Angst haben, sowas würden wir fordern. Aber wir wollen doch den Geist wieder lernen. Dass unsere Leute, und das bewundere ich, keine einzige unserer Schwestern am Pinatubo, obwohl die Ärzte sie gedrängt haben, jetzt zu gehen, wegen gewissen organischen Krankheiten, bleiben trotz der giftigen Gase, weil sie an die Menschen brauchen. Wenn junge Menschen mit 23 Jahren das entscheiden und sagen, das ist gar nicht wichtig, sondern ich muss dem Herrn treu sein, dann kann der Herr oft aus seiner Allmacht die Gesundheit geben. Das ist das kleinere Problem für ihn. Und da braucht er nicht unsere Hilfsmittel und Stützen dazu. Und da sollten wir auch wieder in der Größe ihm zutrauen. Also die Geschichte Isaaks Opferung ist mal ein Musterbeispiel der Versuchung und der Anfechtung. Nun hatten wir hier das herrliche Spiel vom Hiob einst. Sie erinnern sich, wo die jungen Leute uns das vorgeführt haben, Hiob ist der Angefochtene. Hiob ist das Thema. Jemand hat mal vorgeschlagen, ob man das Buch Hiob nicht im Hauskreis behandeln soll. Ich möchte davor warnen, denn das ist uferlos. Aber ich finde das Buch Hiob ein großes Trostbuch für Angefochtene. Und das Wissen, Hiob war ein Mensch, der durch die Leiden ging und am Ende nur die Größe Gottes sieht und vor ihr still wird. Nun, nächstes Beispiel, ganz simpel. Anfechtung und Versuchung in der Versuchungsgeschichte Jesu, Matthäus 4. Können Sie aufschlagen, Sie kennen sie aber auswendig, wir können sie in großen Zügen durchgehen. Auf einmal sagt die Bibel, der Versucher trat in Jesus heran. Es bleibt in der Bibel oft unter einem Schleier verdeckt. Das ist kein Widerspruch. Manchmal wird gesagt, Gott versucht. Im ganzen Alten Testament heißt es immer im und Gott. Selbst Gott sandte einen bösen Geist bei Saul. Aber im Neuen Testament wird es auf einmal klarer, es gibt eine gottfeindliche Macht, den Teufel. Nun möchten wir uns nicht lange rumstreiten, Sie kennen die Realität des Teufels, der hat Macht. Der kann uns solche Stecken ins Fahrrad schmeißen, wo wir stürzen. Der kann uns zu Fall bringen. Und wir sehen an der Versuchungsgeschichte Jesu jetzt ganz besonders, wie der Teufel einen Trick versucht, uns aus dem Gehorsam Gottes herauszuführen. Und zwar, er will Zweifel wecken an Gott. Genau da, wo es an sollte Gott gesagt haben, ist das wirklich Befehl Gottes, du kannst das doch auch, stürze dich herunter und so weiter und sagt, du sollst Gott deinen Herrn nicht versuchen. Überhaupt ist eine interessante Sache. Nicht bloß Gott versucht mich, sondern ich kann auch Gott versuchen. Ich kann Gott herausfordern und meinen, ich kann jetzt mit Gott ein Risikospiel treiben und sagen, Gott, du musst das mir gelingen lassen. Übrigens, da fallen sie auf die Nase. Wenn sie sagen, Herr, jetzt geht's um deine Ehre und ich möchte dich zwingen, dass du das Wunder tust, denn sonst sind wir blamiert miteinander. Da geht Gott nicht drauf, ich kann nicht Gott versuchen. Aber die Versuchungsgeschichte Jesu gibt mir eigentlich die letzte Klarheit, dass Gott dem Teufel sehr viel Raum gibt. Und der Teufel ist ja besonders wirksam in der Gemeinde. Und wenn er bei Jesus so eine Macht hat, nein, bei Jesus muss er weichen. Und darum ist so wichtig, wo ich in der Nähe Jesu bin, kann er mich nicht aus dem Gehorsam rausweisen. Ich muss unter dem Schutz Jesu bleiben. Da haben wir eigentlich die beste Klärung der Anfechtung, von den Geschichten her. Noch eine Geschichte, die wir nicht aufschlagen müssen, ist 2. Mose, können Sie aufschlagen, 2. Mose 17, jetzt brauchen wir ein Licht, Andreas, noch vielleicht, ja. 2. Mose 17, Vers 27. Nein, 17. Das 17 ist es. Massa und Meriba. Die Versuchungsgeschichte, als sie in der Wüste waren und hatten kein Wasser. Und das ist eine typische Versuchungs-Anfechtungssituation. Sie gehen durch die Wüste. Jetzt können Sie sich ja auf dieses Abenteuer gar nicht so einlassen wie die Israeliten. Das waren ja Hunderttausende und die ziehen durch die Wüste. Das sind die Kinder und die Kranken und die Alten und laufen und dann kommt kein Wasser. Und Herr, wenn du uns in die Wüste führst, dann musst du auf das Wasser sorgen. Und das Wasser kommt nicht. Wo ist der Gott? Nicht bloß der Liebe, der Zweifel, sondern Herr, wir sind doch mit deiner Zusage aufgebrochen. Wir haben doch mal unter Gebet begonnen und haben gesagt, das ist dein Unternehmen und warum lässt du das kaputt gehen? Massa und Meriba kommen verschiedentlich, 5. Mose 6, Vers 16, 5. Mose 9, Vers 22, wird immer wieder an die Stelle erinnert, im Psalm 95, Vers 8. Wir brauchen sie nicht aufschlagen, Psalm 78, Vers 40 und 41, wird immer erinnert an diese Geschichte, ihr habt ja das erlebt, wie Gott euch zur Probe gestellt hat. Und ihr habt in der Probestunde versagt. Ihr habt nicht begriffen, dass das eigentlich die entscheidende Stunde eures Glaubens war. Liebe Schwestern und Brüder, die große Stunde unseres Glaubens ist nicht, wenn wir große Sprüche machen, Glaubenssprüche, sondern ist, wenn der Herr uns in die Dunkelheit führt, ob wir dann ihn noch loben können. War schon eine schöne Sache, wie die Mutter Eiche beerdigt wurde, eine so fröhliche Beerdigung. Und das, weil Christen wirklich möglich ist, dass das so hinüberleuchtet in der großen Siegesfreude, Jesus ist Sieg. Und wir sind die Beschenkten unter seiner Gnade und Dank, kennt ja manche die Mutter Eiche. Das war was Herrliches, auch vor den Gräbern und im Leiden. Ich habe selten jemanden gekannt, der im schwersten Leiden noch schwersten Krankheit, wo das Atmen nicht mehr geht, wo die Sauerstoffflasche jede Nacht gebraucht wird, noch singt. Also gerade das Loben Gottes in der Anfechtung. Und wissen Sie, dann werden solche Sätze wirklich makaber. Gott will keine Krankheit. Natürlich ist Gott ein Feind der Krankheit. Gott ist auch ein Feind des Todes. In der Herrlichkeit wird es mal kein Sterben geben. Aber jetzt in dieser Welt lässt Gott den Tod zu. Und er gibt ihm sehr viel Macht. Und wir leben im Todesschatten. Aber wir erleben den Sieg über den Tod im Glauben, noch nicht im Schauen. Im Schauen, dann, wenn wir hindurchgehen. Aber jetzt nur im Glauben. Das ist der Unterschied. Wenn ich das nicht auseinanderhalte, wird mein Glaube falsch. Jetzt gehen wir mal weiter an weitere Stellen. Eine wichtige Stelle auf diese Wüstenwanderung ist 1. Korinther 10. Da spricht Paulus nochmal von dieser Versuchungsstunde in der Wüste und sagt, das ist jetzt für uns wichtig. 1. Korinther 10. Das warnende Beispiel Israels sagt, unsere Väter sind doch alle durch die Wüste gelaufen und sie haben das erlebt, wie Christus ihnen zum Felsen wurde. Das ist eine interessante Formulierung, dass er sagt, das Wasser, das die damals getrunken haben, das war Christus. Das war doch Wasser. Damals, lesen Sie die Wüstengeschichte, da haben die doch Wasser getrunken. Aber das war Christus. Und er will sagen, genau das, was in dieser Situation erlebt wurde, das ist in deiner Massa-Stunde, in deiner Versuchungsstunde, das Erlebnis, dass Christus da ist. Ob das durch die Hand des Arztes kommt oder durch ein Medikament oder wie auch immer. Er wird dich nicht verlassen. Er ist da. Und die haben alle das damals erlebt, wie Christus ihnen begegnet ist, obwohl es bloß eine Quelle war. Aber da war Christus. Aber sie wurden alle in der Wüste erschlagen, weil sie nicht Gott die Ehre gaben. Und das, was sie erlebt hatten an der Größe Gottes, wurde nicht eine Wurzel zum Glauben, sondern zum Unglauben. Und darum hatte Gott keinen Gefallen an ihnen, sie wurden ausgerottet. Es ist eine erschütternde Sache. Wenn ich nur auf mein Wohlleben schaue, kann Gott mich nicht gebrauchen. Er hat eine Gemeinde, die schwach ist, die geschlagen ist, eine Gemeinde mit Kranken. Und was mir ganz wichtig ist, auch unsere Alten in der Gemeinde, die ganzen Alten oft, früher in meiner Flüchtlingsgemeinde, die vielen alten Flüchtlingsfrauen mit den Kopftüchern, wo jeder eine erschütternde Geschichte erzählen konnte, wie sie ihre Säuglinge erfroren hatten im Kinderwagen Ostpreußen im Januar 1945. Die haben die Herrlichkeit des Herrn gesehen, wie die russischen Truppen sie überrollt haben, die Panzer an ihnen vorbei sind. Haben Sie was erlebt von der Gegenwart Jesu? Und das ist eine Reife einer Gemeinde und die sollten wir suchen. Wir müssen an die Krankenbetten hin, um das wieder zu erleben. Und wenn Sie Seelsorge machen, wenn Sie an die Krankenbetten gehen, sprechen Sie mit den Kranken drüber. Wir können keine billige Antwort geben, sondern wir können nur Ihnen die Worte zusagen, Jesus ist bei dir. Du wirst die Herrlichkeit des Herrn sehen. Ob es körperlich aufwärts geht, ich weiß nicht. Er wird uns immer mehr Leiden anhängen. Mit jedem Jahr werden wir mehr zu tragen haben, aber wir werden drüber im inneren Menschen verwandelt und sehen mehr die Schönheit Jesu. Murrt nicht, Vers 10, wie einige von Ihnen murrten. Vers 9, lass uns nicht Christus versuchen, wie einige von Ihnen ihn versuchen. Vers 12, wer meint, er stehe, mag zusehen, dass er nicht falle. Gott ist treu, der euch nicht lässt versuchen über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Das ist natürlich auch wichtig. Sie wissen auch aus vielen Begegnungen mit lieben Christen in ihrer Nähe, dass die Versuchung meist so ist, dass sie sagen, das ist ganz interessant, gestern noch haben wir miteinander gesprochen und da hat jemand sich bei mir ausgeweint und gesagt, es geht nicht mehr, es ist am Ende. Und heute hat Gott schon die Lösung geschenkt. Es ist die Mutter heimgegangen, die Pflege war so schwer und die Schmerzen waren so schlimm. Es ist ja oft, dass Gott bis an den Punkt geht, wo man sagt, jetzt geht's wirklich nicht mehr und dann schenkt er die Lösung. Also ich brauche nicht verzagen, Gott hat das rechte Timing und weiß, wie viel er uns zumuten kann und es geht bis an die letzten Grenzen der Kraft. Aber keiner kann sagen, ich schaffe das. Es ist eine wunderbare Kraft Gottes, der Gnade Gottes, dass ich erhalten werde. Und dann sind es die schönen Worte auch von Jakobus Brief. Jakobus 1, ganz wichtig, ganz hinten am Ende, nach dem Hebräerbrief, Jakobus 1, Vers 2 bis 12. Da sagt, es ist doch prima, freut euch, wenn ihr Anfechtungen kriegt. Also das ist schon an der Grenze, nicht? Freut euch. Aber er sagt, das macht euch bewährt. Selig der Mann, der das erduldet, der dahin durchgeht, er wird die Krone des Lebens empfangen. Da sehen wir auch, was das heißt mit dem Siegeskranz. Sei getreu bis in den Tod, so wird dir die Krone des Lebens geben. Das Getreusein. Also blöd, wenn das ein Brautpaar sich in der Hochzeit wünschen, sonst gar nichts von Jesus will. Sonst geht ja um den Leidensweg mit Jesus. Ob ich bereit bin, den zu tragen. Und damals war es die verfolgte Gemeinde. Ich habe nichts dagegen, was die Leute als Brauttext nehmen. Aber man muss wissen, das ist eine Bereitschaft, eigentlich auch ein sehr strapaziöses Leben auf sich zu nehmen. Getreu bis in den Tod. Und sagen, es kann alles sein. Und wenn er mich in die Hölle wirft, aber ich lasse nicht von ihm los. Und ich bin bei ihm geborgen. In den Predigten von Spurgeon, die ich dort gelesen habe, ich habe antiquarisch, und es ist so schön beim Steinkopf, mir ein Jesaja-Predigtband bekommen, dass er der Spurgeon mal so sagt, du wärst ja der Erste, der in der Hölle wäre, der Jesus vertraut hat und dann in der Hölle wäre. Und du darfst wissen, und dann wäre er noch da und dann wäre der Himmel dort. Also bleib du nur bei Jesus, alles andere ist wurscht. Er wird dich halten, du bist geborgen und du bist in seinem Frieden. Aber der ganze Abschnitt ist so schön, wenn Sie ihn in Ruhe nochmal lesen. Ich darf nicht zweifeln. Eine ganz große Not ist heute, dass man immer den Zweifel hoffähig macht. Natürlich zweifelt jeder. Aber ich darf nicht zweifeln. Denn im Zweifeln sage ich, Gott ist schäbig. Gott führt mich irre. Gott täuscht mich, sagt ja der Zweifler. Und ich muss das überwinden, sagen, nein. Was böse scheint, ist gut gemeint. Er ist doch nimmer mehr mein Feind und gibt nur Liebesschläge. Toll mit den Liedern. Gerade Paul Gerhardt ist also super, was er da immer sagt. Da kann ich es wieder haben und da muss ich ihn durch. Aber ich kann nicht die Hitze, schönes Bild für diese heißen Sommertage im Vers 11, entbehren die Hitze, die das Gras verwelkt und die Blume verdorrt. Das ist die Anfechtung, durch die wir als Menschen hindurchgehen. Und nun hat uns Jesus ein paar Tipps gegeben, wie wir die Anfechtung überwinden können. Das kann Jesus deshalb. Der Hebräerbrief sagt, er war versucht wie wir. Oder sagen wir jetzt wieder, angefochten wie wir. Wo war denn Jesus angefochten? Ja, wissen Sie, das hat doch Jesus auch geschlaucht. Wie schon seine Brüder und seine Schwester kamen und sagten, er ist von Sinnen. Also, das ist ja schon aus der Haut fahre. Also das lasse ich mir nicht bieten, wenn Sie mir das sagen. Der ist von Sinn. Jetzt hört aber alles auf. Ich würde es zurückgeben. Ne? Und hat ja nicht mal die, Er war der allerverachtetste und der unwerteste. Und die Leute von Kapernaum hatten ihn gespürt und die Schriftgelehrten. Er, der Meister der Schrift war, er war der Angefochtene, schlechthin, nicht bloß körperlich. Natürlich, er trug alle Krankheit. Er ist durch den Verrat seiner treuesten Freunde hindurchgegangen. Er hat die ganzen Leiden und Schmerzen erduldet. Sie haben ihn verhöhnt und er hat gesagt, er kann ja nichts. Er, der Allmächtige, der die Welt geschaffen hat. Und sie höhnen ihn im Kreuz und sagen, er kann ja nicht mehr runterklettern. Er hat es ertragen und erduldet, er hat das Widersprechen der Sünder wider sich erduldet. Jetzt dürft doch ihr auch einmal die Anfechtung ertragen. Und das sind die zwei Stellen oder mehr im Hebräerbrief, Hebräer 2, 18. Hebräer 2, 18. Denn worin er selber gelitten hat und versucht worden ist, kann er helfen denen, die versucht werden. Jesus ist die einzige Hilfe in der Anfechtung. Nichts anderes. Warum wir so immer Predigen machen, die auf Jesus ziehen, hat doch den Grund. Und Sie merken es doch ganz einfach, wenn Sie, vielleicht haben Sie es lange nicht analysieren können, sagen, die Predigt, die muss, sagen Sie, die kann ich jetzt einem Kranken bringen. Denn die spricht ihn an. Da meinen Sie, da geht es nicht um irgendwelche Probleme, wie die Perestroika in Russland läuft, das ist auch wichtig. Oder ob der Gorbi überlebt oder was. Es geht um ganz andere Sachen. Was hält mich in der letzten Krise meines Lebens? Und da ist nur noch, nichts kann mir aus der Hand Jesu reißen. Er, der das erlitten hat, der Sieger ist, ist der Halt meines Lebens. Hebräer 4, 15. Wir haben nicht einen hohen Priester, nicht mitleiden könnte mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem, der angefochten war in allem, wie wir, aber ohne Sünde. Es gibt niemanden, der von uns nicht in der Anfechtung sündigt. Aber Hiob versündigte sich nicht in all dem. Und da können wir lernen. Und deshalb ist es ganz schlimm, wenn man sagt, ja, aber das Zweifeln ist doch normal. Zweifel ist Sünde. Ich darf mich nicht an Gott versünden. Gott kann vergeben. Aber jetzt hat uns Jesus wichtig gemacht, führe uns nicht in Versuchung. Ich darf auch beten. Die Bibel sagt noch viel mehr zur Anfechtung und zur Versuchung. Sie geht sogar dann so weit und sagt, du wirst ja letztlich gar nicht durch Gott versucht. Gott ist ja nicht der heimtückische Fallensteller, sondern was dich dauernd in Not bringt, ist doch dein eigenes Fleisch, ist doch dein Herz. Aber mit Fleisch ist nicht bloß mein Speck gemeint, sondern da ist ja gemeint mit Fleisch auch meine Seele, meine Gedanken. Die sind doch so gottlos. Die ziehen mich ja immer wieder wohin? Zur Sünde. Die ziehen mich ja von Gott weg. Ich bin ja ein Mensch des Wohllebens. Ich bin ja so leidenscheu. Und wenn das vor mir steht, sage ich, Herr, bitte nicht. Nimm den anderen, aber mich nicht. Und der Herr sagt, nee, du darfst drum beten, führe mich nicht in Versuchung. Denn der Herr ist ein Herr der Versuchung. Aber er weiß, wie viel er uns auflegt. Und auch in diesem Gebet, dass Jesus für so wichtig nahm, dass er es ins Vaterunser aufnahm. Zu den wichtigsten Bitten, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns vom Übel. Das wissen wir, sind in diese Welt hineingestellt, in diese schreckliche Zerrissenheit. Wir hatten gestern und heute einen schönen Besuch eines wunderbaren Theologen, Dr. Bongring Ro aus Korea, Leiter der ganzen theologischen Ausbildung in Asien. Die haben dort 1300 Bibelseminare, wo die ganzen Nachwuchsleute erzogen werden, über ganz Asien verstreut, da kennen sie ungeheuer aus. Wir haben heute Morgen Andacht, das ist so schön, Gebetsgemeinschaft, und da hat die Frau Bongring Ro so schön gebetet. Ich bitte für meine Enkelkinder, dass sie vor der Welt unbefleckt bleiben. Und ach, das beten wir schon gar nicht mehr, dass nicht die Welt heute an diesem Tag sie irgendwo hinwegreißt. Das kann ja ein bisschen Geldsache sein, die uns wichtig wird und die uns vom Herrn trennt, dass uns Ehre wichtig wird. Muss ja nicht immer irgendwas Sünde der Lust sein. Sie verstehen, wir sind ja so Menschen, die, wie viele sind einfach durch ihren Beruf weggerissen worden. Die waren mal ganz treue Bibellesen, keine Zeit mehr und so, alles weg. Herr, lass mich, dass die Welt mich nicht gefangen nimmt. Wunderschön. Das soll unser tägliches Gebet sein. Ich bin in die Versuchung gestellt. Wir wollen doch treu sein im Beruf. Wir wollen Menschen sein, die im Staat geben, den Nachbarn und in der Gesellschaft und überall. Aber Herr, ich will da auch nicht ein Bürger dieser Welt werden. Und wenn ich mal sterbe, dann sage ich, daran habe ich gar nicht gedacht, dass ich jetzt zur Ewigkeit komme. Von so einer Relation sind, dass mir werde klein, das Kleine, das Große, groß erscheinen. Die Versuchung kommt auch so durch mich. Herr, führe mich nicht in Versuchung, sondern bewahre mich in deiner Huld. Und ich glaube, so viel, was der Herr auch uns erspart hat, ist ein unverdientes Geschenk seiner Gnade gewesen, dass wir nicht in Versuchung geführt wurden. Und dann denken wir an die Geschichte in Gethsemane, wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Markus 14, Vers 35. Ich kann die Stunden nur durchstehen durch das Gebet. Übrigens auch durch die Fürbitte. Das ist ganz wunderbar, wenn wir für unsere Kranken beten. Herr, nicht bloß mach sie gesund, sondern lass sie darin dich verherrlichen, dass sie festbleiben, dass diese Krankheit zur Verherrlichung deines Namens dient. Dann habe ich noch eine Stelle aufgeschrieben, Markus 13, Vers 22, das ist die Stelle, wo Jesus von den endzeitlichen Versuchungen, von der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommt, es geht hier um die antichristliche Verführung, das ist ganz besonders schwer für die Gemeinde Jesu, wollen wir uns auch immer daran erinnern, ich bin ja im Fragen, was das ist, wir sind da nur 14 Tage ins Allgäu gegangen und wie ich morgens, ich bin immer so ein unruhiger Mensch, den es morgens früh aus dem Bett haut, am 6. das Radio anmache. Letztes Mal, wie wir dort waren, das sehen Sie, wie oft wir Urlaub machen, dauern nämlich, da war gerade der Golfkrieg begonnen. Hörte man da nachts um zwei, wurde die ersten Bomben geworfen. Diesmal habe ich eingemacht, habe ich gesagt, Gorbi ist nicht mehr im Amt, das gibt's doch nicht. Und eine Woche später höre ich im Radio, die kommunistische Partei ist verboten, in Russland. Also, wenn wir, in 100 Jahren hätte ich das nicht für möglich gehalten. Also als in Russland kommunistische Partei verboten wird und das binnen 14 Tage, wir leben in Umwälzungen. Also wir brauchen uns nicht wundern, wenn eines Tages die Stunde der Versuchung kommt. Wir wissen nicht, wo das ansetzt, mit der Verführung. Ich bin kein Prophet, aber wir müssen immer wieder an die Stunden denken. Es kann auf einmal sein, dass wir schnellere Weltregierung haben, als wir gewusst haben und das, was in Israel sich vollzieht und die Stunde der Weltmission. Es geht gar nicht um Berechnen der Stunde, sondern dass wir in der Stunde der Versuchung dem Herrn treu sind. In der Stunde der Versuchung. Nichts ist furchtbarer, wer das miterlebt haben, hat wie treue Leute schon bei der Nazi-Versuchung dem Herrn untreu gewesen sind. Und das ist so bitter, die Tränen geweint haben, sagen, ich habe versagt. Das ist so schlimm, weil das kommt so geschwind, das ist eine Massenhysterie und dann irgendwo, und man hätte auch um Jesu willen sagen müssen, ich bin nicht dabei, ich möchte nicht mitschreien, ich möchte meinen Glauben nicht verlieren, nicht um irgendeines Wohlergehens willen. Und wenn ich nichts mehr kaufen und verkaufen kann, aber dem Herrn kann ich nicht untreu sein. Ich muss ihm, es geht immer um Jesus-Treue, es geht um nichts anderes, es geht um Jesus-Treue. Und noch eine Stelle habe ich mir aufgeschrieben, die ist die Stelle 2. Petrus 2, Vers 9, mit der wollen wir schließen. 2. Petrus 2, Vers 9, es gibt viel mehr, die sehen Sie dann in Ihrer Konkordanz, wenn Sie unter Anfechtung oder Versuchung gehen. Der Herr weiß, die Frommen aus der Versuchung zu erretten, die Ungerechten aber festzuhalten für den Tag des Gerichts, um sie zu strafen. Der Herr weiß, die Frommen aus der Versuchung zu erretten. Und der Herr lässt die Seine nicht los. Sie sind bewahrt, auch in der Schwere der Anfechtung. Nun weiß ich, dass ich nicht alle Fragen damit geklärt habe, die auch im persönlichen Bereich liegen. Aber es ist immer wieder auch hilfreich, wenn man einfach mal so einen Begriff entlang geht. Und jetzt ist lohnend, wenn Sie eine Konkordanz haben, auch schon eine kleine Bibelkonkordanz. Es ist natürlich die idealste Bibelkonkordanz, ist die sehr teure, um 168 Mark im Kalber Verlag. Aber die hat dann fast alle Bibelstellen des drin, die zu dem Stichwort kommen. Aber es genügt eine einfache Konkordanz, wo schon die wichtigsten Stellen kommen. Und wenn Sie die nochmal in Ruhe durchgehen und sich anstreuen, sagen, da gibt es noch ein paar, die ich nicht behandelt habe. Und da haben Sie recht, die sind genauso tröstlich und genauso hilfreich. Und dann haben Sie einen großen Gewinn und werden eine Lehre haben, eine Theologie der Anfechtung, die Sie durch alles, wappnet für alles, was in dieser Welt geschehen kann. Das ist ganz wunderbar.